Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Herzlich willkommen zum dritten Teil eines Interviews mit Henning Frohgemann. Heute zu dem Thema Mission, Kulturen, Multikulturalismus. Wie geht das zusammen? Herzlich willkommen nochmal, Herr Frohgemann.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sprechen.
Der Zusammenhang und die Verhältnissetzung zwischen Mission und Kultur hat ja auch in der Missionsgeschichte immer wieder eine bedeutende Rolle gespielt. Und von manchen wird der Vorwurf erhoben, dass Mission Kulturen generell zerstören würden. Was ist dazu aus Ihrer Sicht zu sagen?
Ich denke, dass man, wenn man davon spricht, die Gesamtheit der christlichen Missionsgeschichte von 2000 Jahren in den Blick nehmen muss. Und da wird man feststellen, dass es in den ersten 350 bis 400 Jahren eigentlich, das waren so Mikroprozesse, die oftmals meistens nicht unter dem Begriff Mission stattfanden. Also Kaufleute haben den Glauben verkündigt innerhalb des Römischen Reiches. Soldaten im privaten Bereich waren es oft Frauen, die Zeugenden des Glaubens waren. Und hier hat sich der christliche Glaube, die christlichen Gemeinden innerhalb eines kulturellen Raumes der römisch und griechischen Kultur ausgebreitet, sozusagen wo eigentlich gar keine große Differenz erstmal bestand. Gleichzeitig ist es so, dass eben schon zu dieser Zeit es auch Zeugnisse gegeben hat, also dass zum Beispiel im Jahre 330 ungefähr das Königreich Aksum den christlichen Glauben angenommen hat oder eben auch Georgien. Das heißt, es gibt und verschiedene arabische Stämme. Es gibt also hier schon Beispiele, dass ohne irgendeinen institutionellen Rückhalt Zeuginnen und Zeugen Menschen für den Glauben gewonnen haben. Die ganze Situation hat sich im europäischen Bereich dann insofern ein Stück weit verschoben, als im, sagen wir mal, 6., 7., 8. Jahrhundert über das Römische Reich hinaus dann Zeugen, also sozusagen das Germanenmission stattgefunden hat. Das waren im Wesentlichen Mönche, vor allen Dingen des Benediktinerordens, die hier sozusagen grenzüberschreitende Verkündigung betrieben haben. Der Punkt ist, innerhalb des Römischen Reiches haben wir, sagen wir mal, ein relativ ähnliches kulturelles Setting. Aber jetzt, wo der christliche Glaube sich unter den Germanen ausbreitet, haben wir ein kulturelles Gefälle, weil eben die Mönche mit Schriftkultur, mit neuer Agrotechnik in den Klöstern, neuen medizinischen Dingen hier vor Ort waren. Und die germanischen Kulturen waren keine Schriftkulturen in dem Sinne, so haben dann an den verschiedenen Domschulen und in den Klöstern die Führungsschicht der Germanen haben ihre Kinder dorthin geschickt, damit sie eben diese Techniken lernen. Das heißt also, wir haben hier sozusagen einen missionarischen Impuls, der für verschiedene germanische Völker kulturelle Impulse gegeben hat, die dann aufgegriffen wurden, weil man natürlich als Herrscher sich alle möglichen Techniken gerne zunutze macht, um diese für sich zu verwenden. Um ein Beispiel übrigens zu geben, diese Form von kulturübergreifender religiöser Mission, die dann kulturelle Folgen mit sich bringt, haben wir zum Beispiel auch im 6. und 7. Jahrhundert, als in Japan der Buddhismus eingeführt wird. Das heißt, die örtlichen Herrscher haben sehr, sehr schnell Schrift, kulturelle Techniken und so weiter übernommen und zum Teil ihrer eigenen Kultur gemacht. Das heißt also, religiöse Sendungen und kultureller Wandel gehen auch in anderen Religionsformationen, die missionarisch sind, wie zum Beispiel Buddhismus oder Islam, Hand in Hand.
Und es würde ja anhand dieser unterschiedlichen Beispiele in jedem Fall bedeuten, dass sich dieses Schema von Mission und Kultur nicht einseitig auflösen lässt. In jedem Fall können Sie einmal uns in verschiedene Beispiele für verschiedene Muster und Verhältnissetzungen von Mission und Kultur einführen.
Ja, gerne. Also ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass Mission, also eine grenz- und kulturüberschreitende Verkündigung des christlichen Glaubens, oftmals gar nicht unter diesem Namen passiert ist. Und es waren einfach Menschen, die das, was sie bewegt hat, innerlich weitergeben wollten. Und was rauskam, war eben, dass Menschen diesen Glauben angenommen haben, Gemeinden gebildet haben und damit eben auch bestimmte Kirchen entstanden sind. Das war in den ersten Jahrhunderten der Fall. Und durch die gesamte Missionsgeschichte an verschiedenen Orten in sehr unterschiedlicher Weise. Ich hatte letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die syrisch-orthodoxe Kirche ja von dem Gebiet Syrien-Irak entlang der Seidenstraße über 1000 Jahre lang den christlichen Glauben verkündigt hat. Bis nach China hat es entlang der Straße viele Gemeinden und auch christliche Völkerschaften gegeben. Das wurde jetzt nicht speziell Mission genannt, sondern das waren sozusagen Mikroprozesse, die da stattgefunden haben. Gleichzeitig haben wir, möchte ich, vier verschiedene Muster einmal in Erinnerung rufen, nämlich erstens mal das Ersetzungsmodell, dann würde ich vom Indifferenzmodell sprechen, dem Indigenisierungsmodell und vom Veredelungsmodell. Was ist damit gemeint? Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, die Eroberung von Lateinamerika, dort gab es mancherorts die Vorstellung, man müsse die angestammte Religion durch die christliche Religion ersetzen. Also sozusagen Tabula rasa machen, und dann wurde das als teuflisch angesehen oder eben als schwierig betrachtet. Und man hat dann auch Tempel eingerissen und hat dann da christliche Kirchen an demselben Ort gebaut. Das ist etwas, was es gegeben hat. Das ist missionsgeschichtlich kritisch einzuräumen und natürlich auch aus heutiger Sicht zu bedauern. Ganz anders zum Beispiel war die Mission der Herrnhuter Brüdergemeinde, also einer protestantischen, eigentlich lutherischen Richtung, mit Graf Nikolaus von Zinzendorf. Der lebte von 1700 bis 1760 und hat 1730 die Herrnhuter Mission begründet. Deren Verhältnis zur Kultur war ein vollkommen anderes. Sie wollten nicht sozusagen Völker für den Glauben gewinnen, sondern sie sagten, eine Jesus-Beziehung kann immer nur ein Individuum haben. Und sie haben ihre Missionare ausgesandt und haben diesen die Aufgabe gegeben, unter den unteren Bevölkerungsschichten, den einfachen Menschen, das Evangelium zu verkündigen. Und haben damit gerechnet, dass der Heilige Geist im Herzen dieser Menschen bereits arbeitet und hat dann danach gesucht, dass man sie für den christlichen Glauben gewinnt. Und das war die sozusagen, dass jeder einzelne Mensch sozusagen in eine Christusbeziehung findet, das war ihre Anliegen. Und das wiederum bedeutet, dass man gegenüber Kulturen indifferent war. Das Thema Kultur spielte hier gar keine große Rolle, weil man einfach auf das Individuum, den einzelnen Menschen fokussiert hat und nur kleine Gemeindebauten wollte, aber nicht ganze Völker christianisieren. Wiederum ein anderes Modell haben wir im 19. Jahrhundert, zum Beispiel durch den lutherischen Theologen und Missionar Bruno Gutmann, der in Tansania unter dem Volk der Chaga gewirkt hat, oder Christian Kaiser, der in Papua-Neuguinea meines Wissens gearbeitet hat. Hier ist es so, dass Bruno Gutmann der Meinung gewesen ist, dass nicht die europäisch-christliche Kultur die erstrebenswerte sei, sondern er hat ganz genau umgekehrt gesagt, er war auch kulturkritisch eingestellt gegen die Industriekultur, die es damals schon gegeben hat. Man hat gesagt, nein, die Völkerschaften, die uns im subsaharischen Afrika begegnen, bei denen ist die Frage von der Verwandtschaftlichkeit, dem Sorgen umeinander in einer Weise gegeben, wie Gott sie eigentlich sich wünscht. Deswegen sind diese der göttlichen Schöpfungsordnung noch näher als manche europäische Kulturen. Und deswegen soll der christliche Glaube sich am besten mit dieser örtlichen Kultur verbinden. Und deswegen hat er eben auch abgelehnt, irgendwelche neugotischen Kirchen irgendwo hinzustellen, sondern hat mit den Menschen zusammen deren Hütten Zum Beispiel als christliche Kirche sah dann aus wie eine normale Rundhütte und hat auch örtliche Riten versucht, in die christliche kirchliche Praxis zu übernehmen. Das heißt also, wir haben jetzt hier nicht, die andere Kultur muss ersetzt werden, wir haben es nicht. Ist egal, wie diese Kultur aussieht, es ist nicht die Frage, sondern es ist die Frage, die örtliche Kultur ist von besonderer Relevanz und wird als besonders wertvoll erachtet. Dann haben wir das letzte Modell Veredelung. Das hat es dann unter der Ära, sagen wir mal, von 1880 bis nach dem Ersten Weltkrieg vor allen Dingen gegeben. Also die Idee, dass die westliche Kultur vor allen Dingen auf christlich-jüdischen Wurzeln basiert und dass man den christlichen Glauben eigentlich nur im Gesamtpaket dieser kulturellen Formation weitergeben kann. Und da war dann die Idee, dass man die anderen Völker veredelt in dem Sinne, dass sie eben nicht nur den christlichen Glauben annehmen, sondern auch sozusagen Formen einer europäischen Kultur. Und gerade dieses Modell, was ich Veredelungsmodell nennen will, hat natürlich dann auch Kritik hervorgerufen, nach dem Motto, warum sollte jetzt hier dann eigentlich die örtliche Bevölkerung unbedingt dann europäische Kleider, europäische Sitten und so weiter übernehmen müssen? Ist nicht der christliche Glaube nochmal etwas anderes als diese kulturellen Ausprägungen?
Herzlichen Dank. Gerade das ist ja dann in der Diskussion um das Verhältnis von Mission und Kultur besonders spannend. Dieses letzte Modell, wie Sie es auch selber schon benannt haben, scheint ja vor allem in der Ära des europäischen Kolonialismus eine bedeutende Rolle gespielt zu haben. Was gilt es aus Ihrer Sicht dabei zu berücksichtigen?
Ja, ich denke, dass man zunächst einmal sich vor Augen führen sollte, dass die Phase, diese Kolonialphase, eine relativ zeitlich begrenzte Phase ist innerhalb der europäischen, in diesem Fall Ausbreitungsgeschichte. Zweitens mal, dass es eine begrenzte Phase ist innerhalb der christlichen Missionsgeschichte und dass christliche Missionsgeschichte weit über Europa hinausgeht. Wir haben die arabischen Stämme, wir haben die ganzen verschiedenen Völkerschaften im Kaukasus und sonst was, alles mit Europa im engeren Sinne gar nichts zu tun hat. Und alles das ist auch christliche Sendung und deswegen darf man jetzt nicht Mission einfach mit Kolonialismus gleichsetzen. Wenn man jetzt aber nochmal schaut, wird man sehen, dass die christlichen Missionen, die vor allen Dingen im protestantischen Bereich seit ungefähr dem Jahr 1800 einen gewissen Aufschwung genommen haben, die haben in verschiedenen Gebieten im subsaharischen Afrika mit dem Einverständnis der örtlichen Herrscher Missionsstationen begründet und dann 10, 20, 30, 40, 50 Jahre schon gearbeitet, bevor irgendwelche kolonialen Mächte europäischer Provenienz hier aufgetaucht sind. Ja, also man muss sich erstmal sehen, diese Missionen sind viel älter und sie haben im Einvernehmen mit der örtlichen Bevölkerung gearbeitet. Dann irgendwann entschieden sich die westlichen Länder, kolonialen Besitz zu erwerben, haben dann diese Gebiete zum Teil besetzt und jetzt waren die Missionen oft in der misslichen Lage, wie sollen sie damit umgehen? Wenn man zum Beispiel als deutsche Mission im Gebiet von Togo war und auf einmal tauchen da jetzt die deutschen Kolonialkräfte auf, wie geht man damit um? Nicht wahr? Und die Missionen haben, das muss man sagen, verschiedene Positionen eingenommen. Erstens mal eine gewisse Neutralität, zweitens mal eine positive Bewertung, endlich ist sozusagen eine westliche Macht da und die Stammeskriege hören auf. Oder es gab eben auch akuten Widerstand nach dem Motto, wir lassen uns nicht für die Kolonialinteressen vereinnahmen. Es gab diese Bandbreite. Und jetzt nur, um ein Beispiel zu nennen, Togo. Als dieses von dem deutschen Kolonialwesen übernommen wurde, hatte man im Jahre 1911, nur um ein Beispiel zu geben, die Frage, wer ist hier eigentlich wie engagiert? Und dann kann man sagen, dass von den ungefähr 316 Schulen, die es in diesem Gebiet gegeben hat, ganze 11 durch die Kolonialverwaltung finanziert war, aber über 300 Schulen anteilig 50% protestantischer oder katholischer Provenienz waren. Das heißt, man hat hier Schulen aufgebaut, man hat Waisenhäuser, Krankenstationen, man hat Missionsfarmen, Missionsdruckwesen, alle diese Dinge aufgebaut. Für diese Sache ist eine Sache von oder ein Aspekt von großer Bedeutung, nämlich die lokale Agency. Die Menschen vor Ort sind nicht nur sozusagen passive ein Opfer dessen gewesen, was hier passiert ist, sondern es gab sehr viele lokale Herrscher, verschiedener Art, die davon profitiert haben. Es ist in diesen Gebieten dann ja auch eine lokale Bevölkerung ausgebildet worden und hat innerhalb des ganzen kolonialen Settings dann einen sozialen Aufstieg erlebt. Es sind ganz neue Eliten entstanden, sowohl in den Städten als auch auf dem flachen Land, sodass hier es sozusagen eine treibende Kraft gegeben hat und viele Menschen, die entweder Mitläufer waren, die davon Profiteure waren. Und das Ganze war eine ausgesprochen, sagen wir mal, differenzierte Landschaft. Das heißt also, diese Optik, der Westen ist der Täter, alle anderen sind Opfer, wird den historischen Realitäten in keinster Weise gerecht.
Könnten Sie gerade für diese kulturelle Aneignung, eigene kulturelle Aneignung und lokale Agency auch noch ein paar konkrete Beispiele benennen?
Ja, es finden sich innerhalb der verschiedenen von den europäischen Kolonialmächten beherrschten Gebiete dann auch Personen, die als Intellektuelle sich die europäische Aufklärungstradition, Schultradition zum großen Teil zu eigen machen und dann in irgendeiner Weise darauf reagieren. Ja, also die zum Beispiel, wenn man jetzt mal anschaut, die verschiedenen auch Gegenbewegungen gegen koloniale Präsenzen teilen mit dem Kolonialdiskurs manche, sagen wir mal, Werte. Also beispielsweise, nur um Beispiel zu bringen, der Neo-Hinduismus und der Neo-Buddhismus nehmen exakt dieselben Werte auf, auch islamische Revitalisierungsbewegungen, exakt dieselben Werte auf, die innerhalb des kolonialen Settings von Bedeutung waren. Nämlich erstens mal, religiöse Traditionen verstehen sich auf einmal als aktivistisch und weltzugewandt. Zweitens mal, sie verstehen sich als monotheistisch, also in diesem Fall auch die Hindu-Tradition, die darauf hinweisen, sie seien eigentlich in irgendeiner Weise monotheistisch. Man versteht sich als ethisch und das sind alles protestantische Schemata, die im Kolonialdiskurs schon auch eine große Rolle gespielt haben, sodass man erkennen kann, es gibt hier lokale Eliten, die auch diese, sagen wir mal, diskursive Großkonstellation auf diese positiv reagieren und sich selber als Teil einer modernisierenden Gesellschaft verstehen. Und selbst wenn man sagt, ja, es wäre vielleicht besser, wenn wir jetzt nicht eine Kolonialregierung hätten, aber die Entwicklung als solche, also Schulen, medizinische Versorgung, Aufbauen eines staatlichen Systems, wurde von vielen, vielen Menschen als etwas Positives erachtet. Und alles das fällt eben hinten runter, wenn man diese simplen Täter-Opfer-Schemata, die vollkommen an der geschichtlichen Realität vorbeigeht, internalisiert. Und deswegen sollte man, wie ich finde, sich selber zur Grundlage machen oder zum Prinzip machen, wirklich die einzelnen Dinge konkret anzuschauen und nicht zu übergeneralisieren.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir nicht in diese Täter-Opfer-Schemata verfallen und dennoch möchte ich gerne kritisch nachfragen. Gerade in Bezug auf die Missionsgeschichte wird ja immer wieder kritisch nachgefragt, war die christliche Mission nicht immer wieder von einem sehr starken Überlegenheitsdenken geprägt? Was lässt sich da aus Ihrer Perspektive auch kritisch äußern gegenüber der christlichen Mission? Und wo würden Sie auch negativ beurteilen, wie Mission kritisiert wird in dem Punkt?
Die Frage des Überlegenheitsbewusstseins ist die Frage, mit was für Geltungsansprüchen Menschen auf die Welt versuchen einzuwirken. Also wenn man den Begriff Mission jetzt vollkommen unabhängig von welcher Religion auch immer als ein kulturübergreifendes Sendungsgeschehen verstehen möchte, ja, also ein Geltungsanspruch, der sagt, es gilt jetzt nicht nur für meine eigene Kultur, sondern es ist eigentlich kulturübergreifend, soll für alle Kulturen gelten. Dann haben wir solche kulturübergreifenden Sendungsansprüche in den buddhistischen Missionen, in den islamischen Missionen, in den christlichen, aber auch zum Beispiel in den Menschenrechtsmissionen. Ja, also zum Beispiel die französische Aufklärung, französische Revolution und hatte einen ausgesprochen missionarischen Menschenrechts, sozusagen Diskurs. Und die auch die heutigen Menschenrechtsdiskurse sind ausgesprochen missionarisch, wenn man sagt, in diese Freiheitsrechte sollen kulturübergreifend allen Menschen gelten. Das heißt, ich habe einen kulturübergreifenden Geltungsanspruch, die individuelle Freiheit von Religionsfreiheit, Äußerungsfreiheit und so weiter, die man kulturübergreifend ausbreiten möchte. Wenn man sagt, das sind Standards, die sind allen anderen überlegen, das ist die beste menschliche Gesellschaft, die man haben kann. Und wenn man sich kommunistische Missionen anschaut, der Kommunismus ist ja auch eine ausgesprochen missionarische Bewegung in Geschichte und Gegenwart, ist auch hier sozusagen ein Überlegenheitsbewusstsein im Sinne von, diese Weltsicht und Werte, die wir vertreten, sind eigentlich etwas Erstrebenswertes für alle Kulturen, wird hier eben auch gegeben. Man muss also sehen, und das finde ich bei der Frage der Missionen von ausgesprochener Wichtigkeit, man muss sehen, es gibt nicht nur religiöse Missionen, sondern es gibt eben auch säkulare Missionen. Also Weltanschauungen, die mit Religion nichts zu tun haben wollen, aber sich eben doch als kulturübergreifend wichtig erachten. Und es ist wichtig zu sehen, dass diese eine kulturverändernde Wirkung haben. Also Beispiel, es gibt Menschen, die religiöse Missionen ausgesprochen kritisch betrachten, vor allen Dingen hier im Westen, die aber gleichzeitig eine Menschenrechtsmission ihrer eigene haben, die sie unreflektiert sozusagen leben und äußern. Also wenn ich zum Beispiel die individuelle Freiheit einer jungen Frau, sich ihren Ehepartner selbst zu suchen, als ein kulturübergreifendes Menschenrecht betrachte, dann bin ich in dem Sinne missionarisch, dass ich das auch für Ethnien, zum Beispiel im Amazonas, wo eben junge Frauen durch den Stamm und den Clan verheiratet werden und nicht anders, sozusagen in Anspruch genommen. Und das wiederum bedeutet, dass hier eine weltanschauliche Mission, das individuelle Recht, Menschenrecht, auf eine kulturelle Formation trifft und diese kulturelle Formation im Zweifelsfalle verändern wird. Alles andere wäre Kulturrelativismus, dass man sagt, jeder nach seiner eigenen Fassung. Aber eben die Menschenrechtsdiskurse sind dies nicht. Und das, was wir hier im Westen erleben, ist, dass diejenigen, die auf der einen Seite religiöse Missionen ablehnen, mit ihren Menschenrechts- und säkularen Missionen, die ich ja überhaupt nicht in Frage stelle, also ich bin ja gar nicht dagegen, sondern ich sage nur, die reflektieren nicht, dass sie hiermit auch eine kulturübergreifende und kulturverändernde missionarische Haltung an den Tag legen. Und das sollten sie doch zumindest reflektieren.
Jetzt haben Sie auf Gemeinsamkeiten zwischen christlicher Mission und auch säkularen Missionen abgehoben. Wo würden Sie dennoch wichtige Unterschiede sehen?
Ich glaube, säkulare Missionen, wenn ich jetzt mal die Menschenrechte in Betracht ziehe, dann kommen die ohne eine religiöse Vergemeinschaftung aus. Ja, also Menschenrechtsmissionen sind eigentlich an das Individuum gerichtet, zielen auf das Individuum, ganz egal wo. Während religiöse Missionen meistens, jedenfalls, auf eine religiöse Wir-Formation, in welcher Form auch immer, ausgelegt sind. Also muslimische Missionen gehen darauf, dass es eben eine Gemeinschaft von Gläubigen gibt. Bei Christen ist es so, dass man eine Gemeinde braucht, um christlich leben zu können, nach normalem Verständnis. Und bei den Buddhisten ist es so, dass man sich entweder einem Tempel, einem Mönchsorden anschließt oder eine schwächere Form von Vergemeinschaftung, aber immerhin eine Form von Gemeinschaftung schon auch dort mitgedacht ist. Und das wäre dann der Unterschied. Also ein wichtiger Unterschied.
Jetzt haben wir lang mehr die Missionsgeschichte und den Begriff Mission in den Blick genommen. Jetzt ist ja Kultur die zweite Größe in dieser Diskussion. Wenn es um die Veränderung von Kulturen geht, können Sie erklären, was dann mit dem Begriff Kultur eigentlich gemeint ist?
Ja, es ist wichtig zu sehen, dass der Begriff Kultur im Gegensatz zu Natur ja bedeutet, dass ein Mensch seine Umwelt verändert, quasi kultiviert. Eigentlich kommt der Begriff ja aus dem Ackerbau. Wenn wir jetzt mal die Geschichte uns anschauen, der verschiedenen Kulturbegriffe, wird man sagen, in der europäischen Zivilisation war es so, dass man im 17. und 18. Jahrhundert unter Kultur vor allen Dingen verstand, die Hochkultur höfischer Formen. Also der gesamte europäische Adel hat Französisch gesprochen, hat sich für Philosophie interessiert, hat die und die Form von Porzellan gehabt und so weiter und so weiter. Höfische Kultur im Gegensatz zu all dem Pöbel, der eben kulturlos gedacht wurde. Das heißt also, es war ein elitärer Kulturbegriff und vor allen Dingen auf kulturelle Artefakte bezogen. Ganz anders im 19. Jahrhundert als Gegenbewegung zur industriellen Revolution, die damals ja mehr und mehr in Gang kam, romantische Bewegung auf die Volkskultur hingewiesen hat. Also nicht die höfische Elitekultur ist die eigentliche Kultur, nein, die richtige Kultur ist der Landmann auf dem Dorf, auf dem flachen Land. Und wo findet man sozusagen das Herz der deutschen Kultur? Im deutschen Dorf, der Bauer und seine Scholle und so weiter. Und dann sind die Brüder Grimm losgegangen und haben das deutsche Volksgut gesammelt, also Märchen und Sagen, weil sie glaubten, in diesem Erzählgut des Volkes, was damals ja vor allen Dingen nur mündlich weitergegeben wurde und erst von ihnen verschriftlicht wurde, dass sie sozusagen darin das Herz der deutschen Kultur finden könnten. Das heißt also, aus der Romantik haben wir dann vor allen Dingen durch Herder sozusagen dann auch philosophisch eingeholt, einen essentialistischen Kulturbegriff. Also die Idee, ein Esse, eine Substanz, dass die Kultur eine Art von Seelensubstanz des Volkes ist, die sich immer wieder in ähnlicher Weise reproduziert. Dieser romantische Volksbegriff, den man als essentialistisch bezeichnet hat, übrigens dann politisch ausgesprochen problematische Konsequenzen gehabt. Wenn wir jetzt mal ins 20. und 21. Jahrhundert gehen, und ich kürze jetzt sehr, sehr stark ab, kann man davon sprechen, dass hier Kultur oftmals als etwas eher Fluides, als etwas Fließendes gedacht wird. Also Kulturen verändern sich, sie wandeln sich, es gibt Hybridisierung, es gibt, sagen wir mal, Überlappungen, es gibt Melange und so weiter. Das ist so die eine Idee. Und die andere Idee ist, dass man die Frage gestellt hat, ja, was ist eigentlich eine Kultur? Und wer behauptet, was eine Kultur ist? Und dann ist die Frage jetzt, Kultur und Macht. Wer sind die innerhalb einer Kulturen, die die Macht haben zu definieren, was eigentlich für diese Kultur angeblich wesentlich ist? Und wenn man jetzt alle diese verschiedenen Fragen zusammennimmt, merkt man, dass diese Gemengelage, was Kultur betrifft, eine ausgesprochen umstrittene ist. Und man kann das aber nur erkennen, indem man den Kulturbegriff ein bisschen ausdifferenziert und dann die Frage stellt, mit was für einem Kulturbegriff arbeiten eigentlich die Akteure, mit denen ich hier gerade zu tun habe.
Auch da wäre für mich jetzt speziell auch Ihre Perspektive auf einen Kulturbegriff und vor allem auf den Kulturbegriff, den Sie für die gegenwärtige Zeit für angemessen halten würden, sehr spannend.
Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, die man vielleicht als multikulturell bezeichnen kann. Das heißt, auf jeden Fall haben wir keine, oder sagen wir mal, die Homogenität der Gesellschaft nimmt ab. Wir haben Menschen verschiedener kultureller Herkunft, verschiedenen religiösen Bekenntnisses, eine ganze Reihe von unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Und die Frage ist jetzt, was für einen Kulturbegriff unterliegen wir und wie denken wir eigentlich eine multikulturelle Gesellschaft? Und ich halte es hier für wesentlich, über den Begriff nicht nur der Kultur, sondern auch von Pluralität nachzudenken. Was ist eigentlich eine plurale Gesellschaft? Ich möchte das mal in drei verschiedenen Bildern erläutern. Also ein Bild wäre das Bild vom Schmelztiegel. Wir haben eine bestimmte Gesellschaft mit einer bestimmten Kultur und jetzt kommen andere von außen dazu. Und die bereichern uns wie in einem Schmelztiegel, wo man neue Metalle dazu packt. Die geben dem Ganzen also eine ganz bestimmte neue Note, aber sie lösen sich dann auch nach einer gewissen Zeit auf. Das wäre sozusagen ein schwacher Begriff von einem kulturellen Pluralismus, der davon ausgeht, dass die sozusagen eingewanderten Kulturen oder die nachgekommenen Kulturen sich mehr und mehr angleichen werden, das Gesamt ein bisschen verändern, sich dann aber auch in das Gesamt aufgelösen werden, eine neue Homogenität entstehen wird, nicht wahr? Also witzigerweise kann man ja sagen, zum Beispiel in einem japanischen Reiseführer wird angegeben, dass in Deutschland eines der Stammgerichte der Deutschen der Döner sei. nicht wahr? Und das Lustige dabei ist, natürlich gibt es den Döner sozusagen eher von türkischem Herkommen erst seit einigen Jahrzehnten. Aber in der Außenwahrnehmung gilt er schon als so normal, dass er jetzt für deutsche Volkskultur gehalten wird. Und die Frage ist, ob man nicht in 10, 15 Jahren tatsächlich ihn als deutsche Volkskultur bezeichnen wird, weil es eben sozusagen hier eine Art von Integration gegeben hat. Ein vollkommen anderes Bild ist dieses des Regenbogens, was sagt, verschiedene Religionen und Kulturen werden je nach Ähnlichkeit sich miteinander arrangieren oder auch nicht arrangieren und sie werden sozusagen eine Art von Segmenten aufbauen. Also zum Beispiel in Amerika ist es so, wenn man mal guckt, man hat verschiedene sozusagen Wohngebiete, die je nach sozusagen sozialem Stand auch segregiert sind, nicht nur nach kulturellem, sondern auch nach diesem, also Middle Class, Upper Middle Class, Lower Upper Class, Middle Upper Class und so weiter. Dann gibt es aber noch ein drittes Bild und das ist das der Salatschüssel. Nach dem Motto, alle Menschen, die hier zusammenleben in der Gesellschaft, werden schon noch in ihrer kulturellen Eigenart, ihrer Herkunftstraditionen, italienisch, polnisch, griechisch, türkisch, koreanisch und wie sie alle heißen, syrisch verbleiben. Aber gleichzeitig gibt es etwas, was diese verschiedenen Bestandteile im Salat, die alle unterschiedlich bleiben, doch vereint. Und das wäre dann sozusagen das Dressing. Ja, das ist die Frage, was haben wir alle oder was müssen wir alle gemeinsam haben, um in einer solchen Kultur überhaupt miteinander konstruktiv zusammenleben und interagieren zu können. Und das wiederum bedeutet, dass die Frage von sozusagen kultureller Vielfalt und vom Kulturbegriff von eminenter Bedeutung ist, gesellschaftspolitisch und gesellschaftsphilosophisch für eine dauerhafte Pluralität, die nicht dazu führt, dass die Gesellschaft auseinanderfällt in verschiedene Segmente, die beieinander bleibt, aber eben auch nicht so, dass eben alle zu einem Einheitsbrei werden. Und das ist eben die Herausforderung, die wir hier haben im Blick auf die Frage von Multikulturalität, kulturellem Pluralismus und dann natürlich auch den Geltungsansprüchen verschiedener Partikularkulturen.
Jetzt stelle ich mir eine multikulturelle Gesellschaft durchaus auch herausfordernd vor, gerade wenn wir wollen, dass sich ein starker Pluralismus hält und der Unterschied auch unterschiedliche Positionen, Religionen und Kulturen in einer Gesellschaft. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Herausforderungen?
Ja, ich denke, dass eine plurale Gesellschaft nur dann existieren kann, wenn sie eine gewisse Art von Homogenität hat. Also das hohe Lied des Multikulturalismus zu singen, will mir nicht über die Lippen kommen, weil man natürlich neben der, sagen wir mal, positiven Gestimmtheit, also wir haben ganz viele verschiedene Restaurants, in die man essen kann, wir haben verschiedene Kunststile, wir haben verschiedene Musikstile, alle diese Dinge, das ist ja erstmal was Positives. Aber neben dem muss man eben auch sehen, wir brauchen Dinge, die uns bei aller Unterschiedlichkeit vereinen, indem wir uns eins sind. Es kann nicht sein, dass die Partikularkulturen, wie sie da sind, so stark sind, dass sie den gesellschaftlichen Konsens sozusagen zerstören würden. Und welche Dinge sind dafür notwendig? Ich glaube, dass wir zunächst einmal eine zivilgesellschaftliche Diskurskultur brauchen. Das heißt also eine Diskurskultur, wo wir im öffentlichen Diskurs uns einander eingestehen, dass wir zwar unterschiedlicher Meinung sind, dass wir aber respektvoll miteinander umgehen und die Andersheit des anderen nicht dadurch abstrafen, dass wir ihn entweder dämonisieren oder aber versuchen, mundtot zu machen. Mhm. Ja, also wir brauchen eine solche Diskurskultur, die eine Wertschätzung, und also das muss man auch sehen, Wertschätzung ist ja nicht Anerkennung. Wenn ich jemanden wertschätze, heißt das, dass ich seine Existenz erstmal wertschätze, aber nicht seiner Meinung bin. Nicht wahr? Aber das ist eben wichtig. Wir sehen das jetzt in den USA, wo diese Wertschätzung nicht mehr da ist, geht man aufeinander los. Diese Diskurskultur brauchen. Ohne dem wird eine plurale Gesellschaft nicht existieren können. Das heißt, nur so kann ich ja überhaupt die kulturelle Freiheit, etwas anders zu machen, aufrechterhalten. Und das ist ja zum Beispiel auch Religionskritik. Ja, es kann nur diese Gesellschaft entstehen oder überleben, wenn wir darüber eins sind, dass man über Religion lachen darf. dass man über Religion Witze machen darf, dass man verschiedene, dass man Buddha, Mohammed, Jesus auch durch den Kakao ziehen darf. Dass es hier also sozusagen, dass es hier die Freiheit gibt, auch, sagen wir mal, der Kunst und so weiter, Kritik zu üben. Wenn wir diese Diskurskultur nicht haben, wird es schwierig. Das Zweite ist, wir brauchen natürlich eine demokratische Betriebskultur. Das heißt, dass wir sagen, bei aller Unterschiedlichkeit, man kann ja Parteien bilden, wenn aber diese Wahl stattgefunden hat, anerkennen wir die Wahl von jemanden oder die Abwahl von jemanden und versuchen jetzt nicht durch irgendwelche kruden Theorien sozusagen hier diese Betriebskultur unmöglich zu machen. Ja? Und diese Dinge sind von ausgesprochen großer Bedeutung. Und dann ist der dritte Punkt, ist noch, wir brauchen eine kulturelle Integration in dem Sinne, dass wir uns auch über bestimmte Rollenbilder Gedanken machen. Also welche eine Art von Freiheit sollen Männer und Frauen im öffentlichen Raum haben? Wo sind die Grenzen zwischen öffentlich und privat? Diese Dinge. Und da müssen wir tatsächlich brauchen wir eine hohe Homogenität als Staatsbürger. Sonst kann eine solche Gesellschaft nicht existieren. Und der Witz ist bei der ganzen Sache, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir die Gesetze haben, die die Demokratie schützen. Es geht nicht nur darum, dass wir die Institutionen haben, die einigermaßen funktionieren, sondern wenn die innere Haltung der Staatsbürger nicht eine solche ist, die diese Art von Multikulturalität stützt und sozusagen von innen heraus bejaht, ohne zu versuchen, sie abzuschaffen, dann wird eine solche demokratische multikulturelle Gesellschaft vor sehr große Herausforderungen gestellt werden.
Gerade bei der Diskurskultur würde mich Ihre Meinung interessieren, wie Sie unsere gegenwärtige Diskurskultur einschätzen würden. Sie haben gerade benannt, es dürften eigentlich Menschen nicht mundtot gemacht werden. Nun erleben wir das nicht nur im amerikanischen Diskurs, sondern auch in der deutschen Gesellschaft, dass Menschen, wenn sie teilweise auch eine randständige Meinung haben, schnell mundtot gemacht werden. Wie lässt sich denn so eine Diskurskultur, die Sie sich wünschen würden oder die auch erstrebenswert wäre, denn überhaupt halten gegenwärtig?
Ja, ich denke, da sind wirklich alle gefordert, eine solche Kultur zu entwickeln und fortzuentwickeln. Da ist vor allen Dingen der Bildungsbereich gefragt. Da ist letztendlich eine ganz grundsätzliche Frage im Blick auf die Demokratie von großer Bedeutung, nämlich die demokratietheoretische Frage ist, wollen wir hier die ideale Gesellschaft schaffen, ja oder nein? Wenn wir das schaffen wollen, haben wir eine riesige Gefahr, nämlich wenn alles das, was meinem Ideal nicht entspricht, mir im Wege steht, versuche ich es zu beseitigen. Das heißt also, diese Art von Aktivismus und Idealismus ist hochgradig gefährlich, weil er alle, die diesem Ideal einer idealen Gesellschaft widersprechen, als Feinde betrachtet und zu eliminieren sucht. Und das hat man dann auch im Diskurs. Dieser Aktivismus ist hochgradig schädlich. Jeder kommt mit seinem moralischen Anspruch, ja, das ist jetzt unbedingt wichtig, weil Krise X, Krise Y und so weiter. Und daraus kommt einfach nur im schlimmsten Falle Hass und Gewalt. Das heißt also, philosophisch betrachtet ist die Frage, was ist die Demokratie? Die Demokratie ist etwas Unvollkommenes und sie hat mit unvollkommenen Menschen zu tun. Und wenn ich diese Unvollkommenheit nicht bejahen kann, dann kann ich auch andere schlechter akzeptieren. Und das ist eben für diese Gesellschaft eben auch letztendlich das Bild wichtig. Wir versuchen, Dinge graduell besser zu machen, ganz klar. Aber diese Fiktion, wir könnten den Himmel auf Erden schaffen, hat eigentlich immer nur in die Hölle geführt. Und deswegen wäre mein Appell, sich auch demokratietheoretisch darüber im Klaren zu werden. Wir versuchen graduell etwas zu verbessern, aber wir werden jetzt nicht mit dem super Ideal kommen, das ist der einzig richtige Weg und so weiter, sondern wir müssen uns mit anderen darauf verständigen, auf ein pragmatisches Verständnis von Wahrheit, von Problemlösung und immer damit rechnen, dass Menschen eben fehlbar sind, fehlbar bleiben. Das hat nichts damit zu tun, dass man das alles schön redet, sondern es hat etwas damit zu tun, dass man sich davon freimacht zu glauben, dass sozusagen mein Weg der einzige ist, diese Gesellschaft sozusagen einen absoluten Idealzustand zu katapultieren.
Nun nochmal zurück auch zur gegenwärtigen Gesellschaft und der Frage, welche Rolle dort religiöse Menschen vielleicht auch spielen könnten. Sind Ihrer Meinung nach an diesem Punkt religiöse Missionen eher eine Gefahr oder eine Bereicherung oder beides? Was würden Sie sagen?
Beide Möglichkeiten sind sicherlich vorhanden. Religiöse Missionen werden dann zu einer Gefahr, wo sie versuchen, mit unlauteren Mitteln ihre Geltungsansprüche auszubreiten, das heißt, andere mundtot zu machen, zu diskriminieren, Druck aufzubauen und so weiter. Solche religiösen Missionen gibt es sicherlich hier und dort. Und wenn sie dann zu geschlossenen Sozialkonfigurationen werden, also in einem Stadtteil sozusagen die Lufthoheit jetzt von denen oder religiösen Extremisten beherrscht wird, dann wird das zu einem Problem. Insgesamt würde ich aber sagen, dass religiöse Missionen in einer pluralen Gesellschaft durchaus eine positive Rolle spielen können, weil sie verschiedene Weltanschauungen als, sagen wir mal, Orientierungsangebote in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Also man hat ja gesehen, sowohl in der Zeit des Faschismus als auch der kommunistischen Diktaturen, dass in dem Moment, wo eine einzige Ideologie alles beherrscht, es sozusagen gar kein Korrektiv mehr gibt. Und in einer pluralen Gesellschaft, die eben verschiedene religiöse Missionen als verschiedene weltanschauliche Optionen geltend machen kann, die halten sozusagen dann auch eine bestimmte Bandbreite offen. Das ist also sozusagen nicht, dass man jetzt als Herde alle in eine Richtung rennt, sondern dass es immer welche gibt, die auch nochmal andere Meinungen vertreten und damit als heilsames Korrektiv wirken können. Und das wäre eben meine Hoffnung von religiösen Missionen. Mhm. Die Voraussetzung wäre dann, dass sie eins teilen. Und das habe ich ehrlich gesagt bei frommen Muslimen, vom Buddhisten, vom Christen Menschen anderer Religionstraditionen durchaus öfters beobachtet. Nämlich die Sache, wenn ich wirklich der Meinung bin, dass diese religiöse Wahrheit ich nicht selber produziert habe, sondern sie quasi auf mich zugekommen ist, dann bedeutet das, dass mir diese religiöse Wahrheit nicht letztlich verfügbar ist. Also zum Beispiel ein frommer Muslim würde nie sagen, dass er von sich aus irgendjemanden zum Islam bringen kann, sondern dass es schon Allah selber machen muss. Ein frommer Christ wird nie behaupten, dass durch seine Macht er Menschen für den christlichen Glauben gewinnen kann, sondern nur der Heilige Geist kann Menschen im Inneren dazu bewegen, sozusagen sich auf Christus zuzubewegen und dann den christlichen Glauben anzunehmen. Und bei Buddhisten ist es ähnlich, dass man auch dort sozusagen mit äußerer sozusagen Gewalt oder Druck oder so weiter, also ein frommer Buddhist wird niemals solche Dinge anwenden, weil das vollkommen außerhalb sozusagen seiner internen Logik liegt. Und das wäre eben also meine Hoffnung auch, dass eben Menschen religiöser Missionen einsehen, dass Religion etwas ist oder meistens verstanden wird als etwas, was sich Menschen verdanken und nicht selber gemacht haben. Und das bedeutet, dass man im Namen dieser Geltungsansprüche schlechterdings keinen Druck eigentlich aufbauen kann und darf.
Wenn wir jetzt nochmal speziell auf die christliche Mission fokussieren, welchen Beitrag kann Ihrer Meinung nach die christliche Mission zu einer pluralen Gesellschaft leisten?
Ja, ich denke, dass eine christliche Sendung, die über verschiedene kulturelle Grenzen hinausgeht, ja eigentlich nur vom Kern der christlichen Botschaft her sich begründen lässt. Und dieser Kern der christlichen Botschaft ist ja das Bekenntnis, dass in Jesus von Nazareth, dem Menschen Jesus von Nazareth, der allmächtige Gott selber Gegenwart geworden ist. Also auf Deutsch, an keinem Punkt, also so würde man es sagen, an keinem Punkt des Universums bin ich Gott näher als in der Geschichte und in dem, was er getan und gesagt hat von Jesus Christus. Das wäre die erste These. Wenn dem aber so ist, dann folgen daraus bestimmte Dinge. Nämlich, es ist die Botschaft, die christliche Botschaft, dass Jesus Christus quasi die Liebe Gottes den Menschen in Verkündigung, in seinen Taten und auch in seinem Geschick nahegebracht hat, würde ja bedeuten, dass man versucht, dieser Botschaft innerlich zu entsprechen. Also Liebe kann nur ausgebreitet werden, kann gar nicht ausgebreitet werden, sondern man kann sie eigentlich nur bezeugen und Menschen können nur aus freien Stücken diese Liebe annehmen. Also das wäre ein Punkt, nämlich dass der christliche Geltungsanspruch eigentlich nur Freiheit fordern und in Freiheit gelebt werden kann. Zweitens mal, dass er eine Verbindlichkeit darstellt, denn eine Beziehung zu jemandem hat immer etwas auch mit Verbindlichkeit zu tun und der christliche Glaube hat als Kern die Christusbeziehung und das ist eben eine verbindliche Beziehung. Dann drittens mal, dass Liebe sich nur in Sozialität äußern kann, also eine Art von Gemeinschaftlichkeit, Verantwortlichkeit füreinander. Das ist auch wiederum ein Punkt, der aus der Christusbotschaft folgt. Freiheit, Verbindlichkeit, Sozialität. Ja, und nicht zuletzt die Frage des, was man als christliche Feindesliebe betrachtet. Das ist natürlich etwas, was ein normaler Mensch zu leben, das ist sehr, sehr anspruchsvoll ist. Aber man kann eben aus der Letztbegründung, Gott hat sich in Jesus Christus nicht nur offenbart, sondern Christus wurde gekreuzigt, er wurde von Gott auferweckt. Also der Letztbegründungsanspruch lautet, dass Gott eben nicht zurückschlägt, sondern dass Gott den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt durchbricht. Und das ist eben Ausdruck der Feindesliebe und Menschenliebe Gottes. Und das wäre eben auch sozusagen aus dem Kern, aus der Kernbotschaft des christlichen Glaubens eine Begründung eines christlichen Lebenszeugnisses, von dem ich denke, dass es gerade in einer pluralen und auch konfliktreichen Gesellschaft einen wirklich hohen und guten Beitrag leisten kann.
Wenn Sie es jetzt zum Abschluss noch mal einmal auf den Punkt bringen müssten, wir haben uns jetzt auch das Verhältnis zwischen Kultur und Mission in der Missionsgeschichte angesehen. Welches Verhältnis halten Sie für die heutige, gegenwärtige Kultur von Mission und Kultur für ausschlaggebend?
Ich denke, dass man über die christliche Sendung heute schwer generalisierend sprechen kann, weil eben jeder Kultur, Partikularkultur in jedem Kontext die Bedingungen sehr unterschiedlich sind. Ich denke, was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass der christliche Geltungsanspruch, also dass ein Letztbegründungsanspruch sehr, sehr konstruktiv sein kann. Also wenn ich sage, mit letzter Gültigkeit glaube ich, dass dieser Gott ein Gott ist, der sozusagen uns Menschen als Sünder liebt und dass deswegen als Letztbegründung Feindesliebe sozusagen eine erstrebenswerte Handlung ist, soweit sie sie dann überhaupt ausführen können. Das ist ein Letztbegründungsanspruch. Der andere Letztanspruch sagt, Gesetz der Welt lautet Auge um Auge, Zahn um Zahn oder eben von nichts kommt nichts. Das wären die Gesetze der Welt. Aber sagt, nein, der Letztbegründungsanspruch ist dieser. Dann ist es ein konstruktiver, wie ich finde. Das heißt, Letztbegründungsansprüche an sich sind nichts Schlechtes, sondern ist die Frage, ja, worin bestehen sie genau? Dann wäre dieser Letztbegründungsanspruch ein solcher, der kulturübergreifend Wirkung hat. Es gilt nicht nur für Christen, sondern es gilt für alle Menschen. Es gilt nicht nur für die deutsche oder syrische Kultur, sondern es gilt für jede Kultur. Das ist der erste Punkt. Es geht kulturübergreifend. Der zweite Punkt ist, dass man diese Dinge, Freiheit, Verbindlichkeit, Sozialität, Liebe zum Nächsten und Feindesliebe, für jede Kultur durchspielen kann. Und die Frage ist, was bedeutet das für eine Hip-Hop-Kultur, für eine Gothic-Kultur, für eine syrische sonst irgendwas oder eine Partikularkultur, was bedeutet das? Und diese Fragen zu stellen. Und das wiederum bedeutet, an dieser Stelle nicht zu generalisieren, sondern sozusagen das Zeugnis des Neuen Testamentes unterzubrechen und versuchen, Elemente daraus aufzugreifen, die uns ein konstruktives Miteinander mit Menschen anderen Glaubens und anderer Weltanschauung ermöglichen. Und konstruktiv meine ich ein respektvolles, nicht wishy-washy, aber dann eben auch liebevolles Miteinander.
Herzlichen Dank, Herr Frugemann, dass Sie sich in den letzten 3 Interviews den doch auch schwierigen Fragen gestellt haben, dass Sie für uns einige wichtige Begriffe definiert haben, uns auch klärend nochmal in die Missionsgeschichte und das Verhältnis von Kultur und Mission eingeführt haben. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ja, es hat mir viel Freude gemacht. Ich bedanke mich meinerseits und dann alles Gute.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!